Ich habe heute geblockt. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass ich heute geblockt habe.
Noch nicht.
Noch nicht, okay. Weil mir war dann.
Ich durfte ja in letzter Zeit scheinbar keine Texte mehr von dir lesen.
Siehst du, und der ist schon öffentlich. Ja. Und ich habe nämlich einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, der nach dieser Podcast-Entscheidung veröffentlicht wurde und deshalb mein Interesse sehr erregt hat. Und in dem wurde so beschrieben, was denn so kleine und große Online-Händler gerade erleben und ja, wer eigentlich die Gewinner und Verlierer im E-Commerce sind. Weil dass es natürlich Gewinner und Verlierer in dieser Krise gibt, ist irgendwie völlig klar. Aber wer gewinnt denn im E-Commerce-Markt? Weil man dem ja eigentlich unterstellt, da gewinnt jetzt ja eigentlich jeder. Und dieser Artikel sagte halt, nee, ist überhaupt nicht so.
Ja.
Weil die großen Tiere gewinnen, wie immer, und die kleinen irgendwie nicht. Und der Händlerbund hat seine Leute befragt, seine Händler, wie es denn bei ihnen ausschaut. Und 70%, was ich ziemlich viel finde, kacken ab. Okay, kacken abstreichen war raus. Machen Verluste?
Ich kann nichts raus. Ich werde hier nichts schneiden. Also wir lassen das, wenn, dann lassen wir es drin.
Und das finde ich eine horrend hohe Zahl. Kleine Händler, 70% machen Verluste in dieser Zeit. Und wer natürlich abgeht wie Luzi, ist Amazon.
Aber warum machen die kleinen Händler Verluste? Weil die Leute denken, die haben zu und machen nicht? Oder weil die tatsächlich zumachen müssen, weil Personal oder was? Stand da was drin?
Nee, in der Theorie, also in meiner recht persönlich entwickelten Theorie, ist es eigentlich der menschliche Faktor, der da eine Rolle spielt, weil die Leute jetzt mehr bestellen, aber unterschiedliche Dinge. Und dann das Gefühl haben, bei Amazon laufen sie durch ein Warenhaus und legen halt das Kabel in den Warenkorb, 10 Rollen Klopapier und irgendwie Osterschokolade und keine Ahnung. Und sie müssen jetzt halt nicht 5 Shops ansteuern, die sie sich raussuchen und für die sie wieder Daten hinterlegen müssen und Versandgebühren zahlen, sondern sie haben halt irgendwie diesen einen Shop und noch das Gefühl, der versendet ja sogar, weil überall steht jetzt ja irgendwie kann dauern beim Versenden. Und das ist so mein Verdacht, dass es einfach einer gewissen Bequemlichkeit und Faulheit geschuldet ist, dass man bei Amazon bestellt und gar nicht groß nachdenkt.
Aber gibt es denn so dieses Buy Local, was man ja sonst immer hört, das ist nicht jetzt präsenter in den Köpfen, weil die Leute auch Angst haben, dass die Läden dann hinterher einfach nicht mehr da sind. Also ich gehe jetzt von mir aus, ne? Ich bin jetzt zum Beispiel momentan bei den Läden, wo ich, keine Ahnung, banal jetzt Essen kaufe. Gibt ja bei uns hier in Würzburg, gibt es ja diesen Donut Dreams und da bin ich ja ziemlich häufig und kriege ja auch immer so Stempelchen. Und im Moment bin ich tatsächlich auch an einem Punkt, wo ich sage, ich löse diese Stempelkarten nicht ein, sondern ich bezahle jetzt immer und sammle jetzt lieber Stempel und dann hinterher mal abfeiern. Einfach um sicherzustellen, dass die jetzt in dieser schwierigen Phase auch ihren Liquiditätsengpass irgendwie einigermaßen überbrücken können.
Ja, das und würde dann aber eben für die Läden gelten, die tatsächlich Online-Handel betreiben. Und ich glaube, es gibt ja doch noch viele kleine, die das nicht mehr können. Also der Donutladen hat ja den Vorteil, dass er ein Geschäft des täglichen Bedarfs ist. Definiere das bei Donuts, aber ich nehme an, da stimmst du zu.
Ja, das kommt ganz auf die Familie an, aber ja.
Und dass man deshalb den Laden halt betreten und Dinge kaufen darf. Und das ist ja vielleicht beim Schuhladen um die Ecke irgendwie nicht so. Und wenn man dann nicht online bestellen kann, kann man den Laden nicht stärken.
Das wäre jetzt aber eigentlich eine Möglichkeit für die Händler. Ich sehe es zum Beispiel jetzt bei der Schule, ne? Die Schule wurde jetzt, oder die Schulen, deutschlandweit, wurden ja quasi von heute auf morgen in das Thema Digitalisierung des Unterrichts hineingepresst. Also das, was sie schon seit Jahren versuchen, irgendwie so halbherzig mit einer Arschbacke abzusitzen, kommt jetzt halt mal mit geballter Faust direkt ins Gesicht. Und da müssen sie ja jetzt. Und ein Stück weit sehe ich das schon als Chance, zum einen für unser Bildungssystem mal zu gucken, okay, wir haben jetzt so diesen Härtetest und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert oder vielleicht auch nicht, dass man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, ob das bei Händlern auch zu so einem Effekt führt, dass man sagt, ja, ich muss jetzt irgendwie ja für einen Absatz sorgen, also muss ich online gehen, weil ich kann im Prinzip, mein Laden muss ich zulassen, ich kann verschicken, das geht, oder per Abholung, das geht auch. Witziges Beispiel ist unser Obi um der Ecke. Da ist jetzt draußen so ein Aufsteller, dass man an, keine Ahnung, obimarkt12345@obi.de oder so schicken soll. Und dann kriegt man das Zeug geliefert. Also die machen quasi E-Commerce per E-Mail. Und gut, jetzt hat Obi natürlich eine Webseite. Aber ob man nicht irgendwie die Händler jetzt dazu bringt, irgendwas, ich meine, es gibt Jimdo, es gibt Shopify, es gibt, was weiß ich, wahrscheinlich so 1&1 Homepage-Baukästen. Geht das nicht?
Hatte ich mir auch überlegt und dachte, wahrscheinlich ist die Hürde, die ganzen Daten zu erfassen und die dann irgendwie reinzukriegen und dann kommen ja noch diese hunderttausenden deutschen Gesetze und dann brauchst du irgendwie noch die Grundpreisangabe und keine Ahnung und das ist vielleicht zu viel. also was jetzt eine Aktion ist, die habe ich mir gestern noch durchgelesen, ist eine Aktion von, das ist jetzt Zufall, das ist überhaupt keine Werbung, ne, von Shopware. Und die haben einen Hackathon gemacht, um Händlern zu helfen. Und die haben genau den Ansatz verfolgt, nämlich die haben sich überlegt, was machen wir mit denen, die jetzt es erstmal nicht schaffen, ihr Sortiment online zu kriegen und ein Bezahlsystem dahinter zu klemmen. Und wie machen wir das denn? Und die wollen jetzt eine Plattform bilden über, also über einen Hackathon, über eine Beteiligung von ganz, ganz vielen Leuten, die das immer sonst machen. Und die bauen eine Plattform, wo Händler sich eintragen können, aber nicht produktbezogen, sondern lokal bezogen. Also das wäre dann, ne, so Köln, mein Stadtteil Widdersdorf, dass sich dann jemand eintragen kann. Ich habe hier den Buchladen. Ich vertreibe sonst nicht online. Du kannst mir eine Mail schicken und dann kannst du dir die Bücher holen. Und das finde ich eigentlich einen hübschen Ansatz. Ich weiß nicht, ob das funktioniert und ob sich da jemand einträgt und wie das bekannt gemacht wird. Aber das wäre so der First Step. Da ist sicherlich auf lange Sicht dann irgendwie so ein Schritt 2 oder 3 auch geplant, das Ganze zu, in Anführungsstrichen, kommerzialisieren oder e-commercialisieren. Hm. Aber so im ersten Schritt ist es erstmal so Info, Kontaktaufnahme, kann ich was bestellen?
Mhm. Ja. Erinnert mich ein bisschen an die Initiative, die so ein bisschen aus der Magento-Ecke rauskam. Gibt es eine Firma, die heißt Shipper HQ und die Ideengeberin dahinter und die Besitzerin von dem Laden, Karen Baker, die hat gesagt, okay, irgendwie, also auch quasi als Selbstbetroffene mit dabei, hat sie auch gemerkt, okay, meinen ganzen Händlern geht es total beschissen im Moment, es geht massiv bergab und wir müssen irgendwas tun. Und hat dann ein Projekt ins Leben gerufen über Nacht, das hieß Offline to On. Und da geht es im Prinzip um das Gleiche, da aber tatsächlich mehr in dem Fokus, die Leute tatsächlich auch irgendwie mit Shop-Systemen auszustatten, dass man die dann zu Shopify, Shopware oder so Magento bringt und dort, ja, tatsächlich ist es so, dass Magento eher raus ist, weil es ja darum geht, jemanden mit möglichst wenig Aufwand schnell online zu bringen. Ja. Und dann weiß man ja aus der Magento-Community, dass, also Magento 1 würde eh keiner einsetzen, Magento 2 kommt dafür ja überhaupt nicht in Frage, von daher ist es raus und dann sind es tatsächlich eher so SaaS-Lösungen wie Shopify oder BigCommerce oder PrestaShop, glaube ich, ist auch noch so ein Ding, die dann da eben ins Rennen geschickt worden sind mit Agenturen, die sagen, okay, wir sponsern jetzt ein bisschen Arbeitsleistung und die Händler müssen im Prinzip dann, keine Ahnung, eine Excel-Liste und eine Liste an Fotos schicken und dann kriegt man die irgendwie relativ zügig auch ins Netz und der Wunsch dahinter ist quasi, ein Händler sollte nicht länger als 5 bis 7 Tage dauern, bis der online ist. Aber es ist natürlich eine ganz andere Hausnummer im Vergleich zu der Idee, die jetzt der Shopware hatte, dass man sagt, man sorgt überhaupt erstmal dafür, Angebot und Nachfrage auf einer Plattform zusammenzubringen, ohne dass man jetzt direkt da auch eine Bezahlfunktion mit reinpackt und Bilder und Beschreibung und so einen richtigen Online-Shop macht, was ja, wie du ja auch schon gesagt hast, echt eine Menge Arbeit bedeuten würde. Ne? Ja, spannende Herausforderung.
Ja, ja, absolut.
Vor allen Dingen, weil es auch so viele gibt, die tatsächlich ja auch gar nicht online gehen können. Ich habe heute erst wieder mit einem Kunden von uns telefoniert, ist ein Unternehmensberater. Mhm. Ich meine, was soll der machen? Ne? Ja. Also ich meine, das ist extrem schwierig. Das normalerweise, was er macht, sind Aufstellungen. Das heißt, er geht in Unternehmen rein, hat eine Gruppe von Menschen und versucht dort Probleme zu lösen, indem er die Menschen durch physische Beteiligung eben dazu bringt, Probleme anzusehen, zu bedenken, zu verstehen, sich auch in andere Leute reinzufühlen. Und das kann er ja jetzt quasi gar nicht. Und das ist tatsächlich auch was, das kannst du auch nicht über einen Videochat lösen. Ja.
Also es, was du mit Seminaren oder irgendwas noch hinbekommst, selbst Bassunterricht geht ja irgendwie so halbwegs, wenn du das synchron kriegst, irgendwie übers Netz. Ja. Aber stimmt, das zwischenmenschliche Berufe gar nicht. Ne?
Ja, auch der ganze medizintherapeutische Bereich. Das ist ja auch alles so ein Thema. Also ein Bekannter von mir, Corbinian, den du ja auch kennst, seine Freundin ist Physiotherapeutin und die machen jetzt tatsächlich mittlerweile über so eine spezielle Plattform auch Videosprechstunden. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du eigentlich bei dem Patienten vor Ort sein müsstest, um ihn irgendwie zu betreuen. Und das ist ja eben auch alles verboten. Also das ist echt eine ganz schön krasse Einschränkung in vielen Bereichen.
Ja. Und ich hatte tatsächlich gedacht, den E-Commerce trifft das irgendwie kaum und bin doch überrascht, wie viele Shops betroffen sind. Ich finde es auch im Moment spannend, weil ich jeden frage, welche Shops er hat oder betreut und welche davon gerade abgehen und welche irgendwie Probleme haben. Mein Lieblingsbeispiel stammt von Fabian mit dem Hüpfburgen-Shop, der natürlich jetzt keine Hüpfburgen mehr verkauft Und ich habe einen Shop, der Pflanzen verkauft, dem geht es gerade prima. Und ja, und was habe ich denn noch für Shops, die irgendwie ein Bio-Shop, dem geht's prima, ein Woll-Shop, dem geht's gut. Aber ganz viele, die halt jetzt auch gar nichts mehr verkaufen.
Ja. Ich habe ein sehr interessantes Beispiel, weil eigentlich der Absatzmarkt funktionieren würde, aber der Vertriebskanal ausgefallen ist. Die haben kosmetische Produkte und die werden hauptsächlich über Friseursalons vertrieben. So, das heißt, okay. Die Firma an sich hat Produkte, die man jetzt auch an Mann und Frau und divers bringen könnte.
Wenn die Friseure offen hätten.
Und das ist genau das Problem. Und das geht nicht mehr. Und ist halt eine echt schwierige Hausnummer. Ich meine, die haben, soweit ich weiß, auch einen Online-Shop. Aber dadurch, dass eben der Hauptvertriebskanal die Friseure sind und die Kunden das gar nicht direkt dann bei dem jeweiligen Hersteller einkaufen würden, das ist auch eine ganz schön harte Nummer.
Ja, dann ginge das wahrscheinlich noch in NRW. Hier sind ja noch 1:1 Kontakte von Nicht-Familienangehörigen erlaubt. Dann könnte der Friseur ja noch in die Wohnung kommen und Haare schneiden und Mittel mitbringen. Aber in Bayern wäre es nicht mehr möglich. Ne?
Genau, hier ist zu. Ich bin eh gespannt, wie in 5 Wochen die Leute aussehen, wenn die alle aus ihren Häusern gekrochen kommen. Ja. Ich merke es ja bei mir schon. Also normalerweise ist es ja so bei Kurzhaarschnitt, kommt man irgendwann an den Punkt, wo die Haare so leicht übers oder ans Ohr ranwachsen. Den Punkt habe ich jetzt erreicht, denn mein Friseurtermin wäre jetzt eigentlich diesen Freitag gewesen, der ja nun aber ausfällt. Und ich werde sicherlich irgendwann dann zu Hause mal bei meiner Frau vorsichtig anfragen, ob sie sich denn dazu beraten fühlen, mir mal da mit der Schere ans Ohr zu gehen.
Ne? Der Vorteil ist, bevor du dann wieder raustrittst, vergeht wahrscheinlich so viel Zeit, dass man mögliche Missschnitte auch nicht mehr so sieht.
Ja, das ist richtig. Ja. Nee, aber es ist, das sind so Banalitäten, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, was das dann tatsächlich bedeutet.
Ja, also ich fand am irrsten nach wie vor, auch wenn das mittlerweile schon so ein ausgelutschtes Wort ist, dass man es fast gar nicht mehr verwenden will, aber Klopapier. Also bei allem, was ich gedacht hätte, was die Leute kaufen wie irre und was jetzt weg ist, Klopapier gehörte bei mir nicht dazu. Ich habe an echt viel gedacht, aber Klopapier? Nee. Und ein Freund von mir hat echt in vollendeter Verzweiflung, keines mehr zu besitzen, Küchenrollen zersägt. Weil er sie dann wieder in der praktischen, gewohnten Größe hatte.
Aber es ist für den Po, muss man jetzt sagen, auch. Also Küchenrolle hat ja nochmal eine
andere Schleifkraft.
Ja. Nee, tatsächlich muss ich sagen, bei uns hat sich es mittlerweile normalisiert. Es ist auch so, dass man mittlerweile vielfach tatsächlich ähnlich wie Brotmarken, also du kriegst halt nur noch eine Packung pro Einkauf. Ich will nicht ausschließen, dass es genug Wahnsinnige gibt, die dann da quasi im Kreis rennen und immer wieder und wieder
Klopapier-Tourismus.
Ich habe heute Morgen, war ich bei meinem Obst- und Gemüsehändler und er hat auch gesagt, das ist total doof, weil seine Frau zu Hause mit 2 Kindern und so, ne, brauchst du ja immer Küchenrolle. Er hat gesagt, es gibt keine Küchenrolle. Habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Hat er gesagt, nee, er war auch quasi im Großhandel und hat es da auch nicht mehr bekommen. Ich sagte, okay, verstehe ich gar nicht. Und bin dann zu uns hier in den lokalen Drogeriemarkt, dessen Name man jetzt vielleicht einfach mal nicht erwähnt. Ne?
Obwohl er ja lokal ist, aber egal.
Ja. Nee, also lokal, also ist schon eine Kette. Ne? Also es ist DM, ich sag's einfach. Es ist DM. Genau. Und da war es eben auch so, dass am Anfang die Regale relativ leer geräumt waren. Aber jetzt mittlerweile ist das eigentlich das einigermaßen sich, okay. Ne? Und naja, klar, ich meine, die haben jetzt alle Klopapier da.
Das Nächste, was passieren wird, ist die große Klopapierherstellerkrise, weil die ja irgendwann auch gar nichts mehr produzieren müssen, weil die Leute müssen ja irgendwann ihre Vorräte aufbrauchen. Also die Lücke wird noch kommen. Ne?
Ja, wobei ich weiß gar nicht, wie das jetzt, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, denn haben die jetzt die Produktion hochgefahren und haben jetzt mal richtig viel rausgeballert und haben jetzt quasi Umsatz ohne Ende gemacht und müssen jetzt quasi stark reduzieren oder haben sie die einfach so weiter produziert? Und haben jetzt einfach mal so locker weiter produziert und haben quasi die Lager leer verkauft und sagen, okay, wir fahren jetzt da nicht irgendwie auf 300% hoch, die Leute werden sich schon irgendwie zu helfen wissen und wir machen ganz normal Business as usual. Wir können ja mal einen Interviewpartner von einem Klopapierrollenhersteller vielleicht finden.
Ich habe sogar einen Online-Shop gefunden, wo ich dachte, den fand ich irgendwie ganz charmant, der nur Klorollen verkauft. Also es muss man ja auch erstmal schaffen, damit sich über Wasser zu halten, indem man nur Klorollen verkauft. Besondere Klorollen natürlich. Aber tatsächlich fände ich das auch sehr interessant. Er ist auch ausverkauft. Ja, also ihm geht's gerade gut. Aber bestimmt auch frustrierend, dann mit der Produktion nicht nachzukommen.
Meinst du?
Ja, wenn man gerade irgendwie verkaufen kann wie Olle Dolle und jetzt ausverkauft ist zu so einer Zeit, wäre schon ärgerlich.
Ja, Gewinnmaximierungsstrategie, das verstehe ich. Ja. Aber dann können wir ja einfach mal zusehen, dass wir vielleicht einen Interviewpartner für den nächsten Podcast finden. Wir haben übrigens auch gar kein Intro aufgesprochen.
Nee, wir haben gar kein Intro aufgesprochen und eigentlich auch noch gar nicht den Sinn des Ganzen erklärt. Also was wir jetzt hier tun und warum. Aber vielleicht ergibt sich der Sinn auch erst. Wir können den ja irgendwann nach ein paar Folgen vielleicht erst nach ganz vorne dran kleben.
Ja. Dann ist auch zu spät. Ja. Sollen wir noch ein Outro wenigstens sagen?
Ja.
Wer wir sind und warum wir das überhaupt machen?
Ach, richtig, wer sind wir überhaupt? Stimmt. Kennt uns
jemand? Nachdem
es deine
Idee war, muss. Okay. Das kommt ja ganz drauf an, wer uns zuhört. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man im E-Commerce unseren Namen vielleicht noch kennt. Aber für alle anderen Corona-Gebeutelten da draußen, wer weiß, wer uns alles zuhört. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich bin Carm und ich mache was mit E-Commerce seit vielen, vielen Jahren, seit 2010. Da habe ich mit Magento angefangen, weil ich Magento kennengelernt habe und dann waren wir ziemlich lange zusammen. Und und jetzt beschäftigt.
Also Carmen und Magento.
Also Carmen und Magento, genau. Ich mag Magento auch immer noch. Sehr gern. Nur trennen uns jetzt leider Gottes die Magento 2 und Magento 1 Wege etwas und deshalb beschäftige ich mich nach wie vor mit E-Commerce, aber eben nicht mehr so viel mit Magento und im Moment natürlich auch sehr viel mit Corona und deshalb dieser Podcast, weil ich mich gedanklich viel mit Corona beschäftige. Ja,
ja und nachdem so ein Podcast alleine immer so eine...
Ja, ein bisschen doof.
Mhm. Ja, so eine monologe Angelegenheit ist... Und Carmen gerne podcastet und ich auch gerne podcaste, kam sie auf die lustige Idee, doch zu fragen, ob ich nicht ihr Sparringspartner sein möchte. Und habe damit heute hier die Wattepads nach oben gehalten, in die Carmen da eloquent hineinschlagen durfte. Und mein Name ist Rico. Ich komme auch aus dem E-Commerce-Bereich, ähnlich wie Carmen auch schon seit vielen Jahren mit Magento unterwegs. Und das ist auch quasi der Teil, der uns mal zusammengeführt hat vor einigen Jahren. Und wir haben dann unsere Liebe zu Wörtern entdeckt und zum Podcasten. Und die Liebe wollen wir hier einmal ein bisschen ausleben.
Genau. Genau. Und mein Vorsatz war, dass es so 15 bis 20 Minuten dauert. Wir haben jetzt 18. Das finde ich ziemlich gut. Ich kann nämlich die Podcasts nicht so leiden, die immer eine Stunde dauern, weil man doch gedanklich wie beim Hörspiel irgendwann wegdriftet. Und ich wollte es jetzt nicht so fürchterlich lang machen.
Und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, womit ich dann hier gleich auf unseren Stop-Recording-Button drücke. Und ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht nächste Woche schon eine zweite Folge
haben. Gleich auch. Und ob ich zu hören bin, dadurch, dass wir ja am Anfang sehr viel Mikroprobleme hatten und ich auch ganz leise mit so rumpiepste. Und deshalb hoffe ich, dass es gleich laut ist.
Das kriegen wir hin. Ja. So, machen wir noch einen Tschüss?
Machen wir noch einen Tschüss. Tschüssi. Ja. Bis nächste
dann.
Woche.
Tschüss. Tschüssi.